Also ich muss vorab sagen, das letzte Mal stand ich vor Menschen und habe einen Vortrag gehalten zu meiner Schulzeit. Da war ich sehr angespannt. Und das war ich auch jetzt noch eine ganze Weile, weil ihr mich immer gefragt habt, und bist da aufgeregt? Und ich so, ja. Und dann ist was eingetreten, womit ich nicht so wirklich gerechnet habe und was mich ein bisschen runtergebracht hat. Dass Freunde von mir da sind, die ich sehr schätze. Falls euch, du auch, du bist immer da. Und Robert kommt auch, das ist jetzt, oh, das ist schön. Hallo Robert, hallo Erik, wunderschön. Okay, also falls ihr euch gefragt habt, warum ich so bin, wie ich bin, der Grund sitzt da hinten, aber nicht Robert und Erik, sondern die davor. So, aber es soll heute nicht um Freunde gehen. Ja, ich möchte euch heute was zum Thema Vergebung erzählen und mit einer persönlichen Geschichte in das Thema einsteigen. Die Geschichte findet ihren Anfang während meiner Abi-Zeit, als ich Lisa kennengelernt habe. Wir waren im gleichen Jahrgang und haben ein paar Kurse zusammen besucht und haben dann irgendwann angefangen, miteinander zu reden und uns kennenzulernen. Das macht man dann in der Regel, wenn man miteinander redet. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und waren nach ein paar Wochen schon auf so einer Freundesebene, für die man mit anderen eigentlich Jahre braucht. Das soll heißen, wir haben sehr tiefgründige Gespräche geführt. Wir konnten uns die ein oder andere sarkastische Bemerkung an den Kopf werfen und waren nicht gleich die beleidigte Leberwurst. Und wir konnten auch sehr gut die Stunden miteinander verbringen, ohne das Handy dabei zu haben. Einfach mal abschalten und genießen. Es war eine sehr schöne Zeit und die vermisse ich durchaus. Wir schreiben mittlerweile das Ende meiner Abi-Zeit. Lisa und ich haben beide das Abitur bestanden. Danke. Die eine besser als der andere. Aber hey, ich habe bestanden. Ein paar Wochen nach unserem letzten Treffen, das war dann ungefähr im Juli oder August, ist in ihrem Leben ein Ereignis eingetreten, mit dem wirklich niemand gerechnet hat und das man auch wirklich niemanden auf der Welt wünscht. Seitdem ist der Kontakt nicht nur zu mir, sondern zu allen unseren Freunden aus unserem Freundeskreis, der sich gebildet hat, abgebrochen. Und ich konnte sie nicht mehr erreichen. Weder telefonisch, noch konnte ich eine Nachricht schreiben, noch hätte ich bei ihr an der Tür klopfen können. Es hatte einfach keinen Zweck. Sie hat jeglichen Kontakt geblockt. Es fühlte sich so an, als hätte sich gerade ein wichtiger Bestandteil meines Lebens einfach so in Luft aufgelöst, von der einen Sekunde auf die anderen. Es waren tatsächlich keine 24 Stunden, als das alles so passiert ist. Von man schreibt normal, es ist alles gut, zu nichts. Ich habe mir sehr lange vorgeworfen, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass ich mich falsch verhalten habe oder etwas Unangebrachtes gesagt habe. Wenn Lisa in einem meiner Träume vorkam, fühlte ich mich erstmal glücklich, weil ich dachte, hey, es ist ja alles wieder gut, wir verstehen uns, wir reden miteinander, alles supi. Dann bin ich aufgewacht und kam wieder auf den Boden der Tatsachen. Und es fühlte sich an wie ein harter Rückschlag. Als würde man erst glücklich über die Straße gehen, die Sonne scheint, alles ist super, dann dreht man sich nach rechts und da kommt gerade so eine Faust ins Gesicht geschossen. So ungefähr fühlte sich das an. Mein Tag war echt gelaufen. Es fühlte sich an, als wäre irgendwas weg. Meine Gedanken drehten sich nur um sie und über das, was passiert ist zwischen uns. Man könnte sagen, ich war innerlich und äußerlich gefangen und an sie gebunden. Meinen letzten Traum mit ihr hatte ich kurz vor dem Englischcamp. Das heißt, 2 Jahre lang beschäftigt mich dieses Thema schon und ich wusste sehr lange nicht, wie ich mich dem entgegenstellen kann, wie ich dieses Problem lösen kann. Die Vorbereitung auf meine Predigt hat mich da sehr viel weitergebracht und ich würde gerne mit euch jetzt in das Thema weiter einsteigen oder darauf eingehen. Vielleicht geht es euch ja danach so wie mir. Also gut, nicht so die schlechte Phase, die ich jetzt hatte. Ja. Es handelt sich um das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Zu finden in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Ich lese euch die Textstellen vor, ihr könnt sie auch gerne mitlesen. Da tat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Erstmal bis hierhin. Petrus fragt Jesus, ob er bis 7-mal vergeben soll. Die 7 ist die Zahl, oder die Zahl 7 hat in der Bibel eine besondere Bedeutung, das wissen wir alle. Kurz gesagt steht sie für die Vollkommenheit. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus so ein heimliches Grinsen aufgelegt hat, weil er sich dachte, dass er es Jesus jetzt gezeigt hat, weil er ihnen auf jeden Fall zustimmen würde. Falsch gedacht. Jesus möchte, dass wir 70-mal 7-mal vergeben, sprich 490-mal. In anderen biblischen Übersetzungen steht anstatt der 490-mal vergeben nur 77-mal vergeben. Das sind 413-mal weniger, also das ist schon ganz schön viel. Erst habe ich mich gefragt, warum der Unterschied zwischen den beiden Zahlen so groß ist. Immerhin besitzt jede Zahl ja einen bestimmten Wert. Dann habe ich mich gefragt, warum ich so dumm war. Ich habe nur die Zahlen gesehen, nur den Wert, anstatt den Sinn hinter der Aussage. Jesus möchte nicht, dass wir eine Strichliste führen und beim 491. Mal vergeben plötzlich damit aufhören. Nein, Jesus möchte, dass wir unbegrenzt oft vergeben. Und es macht keinen Unterschied, ob dir jemand ein Bein stellt oder dich von der Klippe schubst. Beide Male sollst du vergeben, wenn du den Schubser von der Klippe überlebst. Ja, wohlgemerkt. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, hä, was redet der denn da für ein Mist? Ist der dumm? Wie soll ich denn unbegrenzt oft vergeben und warum soll ich das überhaupt machen? Dazu kommen wir gleich. Wir lesen weiter. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht. Der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber der Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Da war also ein Knecht, der war seinem König 10.000 Talente schuldig und ein Mitknecht, der war dem Knecht 100 Denare schuldig. Ich habe mal etwas recherchiert und Folgendes herausgefunden. Ein Denar entspricht dem Tageslohn eines einfachen Arbeiters und 6.000 Denare entsprechen einem Talent. Das heißt, für 10.000 Talente muss man ungefähr 167 Jahre arbeiten, ohne Pause, ohne Wochenende, ohne Urlaub. Du darfst nicht mal aufs Klo gehen. Du musst durcharbeiten. Mir wurde mal etwas mitgebracht, das Neue Testament in der englischen Version. Und da steht drin, dass man für ein Talent 20 Jahre arbeiten muss. Das ist noch viel mehr als das, was ich jetzt gesagt habe. Gott wusste von Anfang an, dass wir jeden Tag aufs Neue sündigen würden. Er wusste auch, dass sich all unsere Sünden ins Unermessliche anstauen und wir diese niemals begleichen können. Trotzdem lässt er sich auf uns ein und gibt uns die Möglichkeit, unser Leben mit ihm zu verbringen. Er erlässt uns unsere Sünden. Und trotz dieser Tatsache gehen wir zu unseren Nächsten und bekommen es nicht auf die Reihe, uns unsere vergleichsweise niedrigen Schulden zu erlassen. Ich kenne Menschen, die bei jeder Kleinigkeit die Nerven verlieren und einen sofort anschreien. Am liebsten würden sie einen packen und würgen, so wie es der Knecht auch mit seinem Mitknecht getan hat. Man kann ja mal einen schlechten Tag haben und es kann auch mal passieren, dass man seinen Frust abbauen muss. Aber muss man gleich auf jemanden losgehen, nur weil man beispielsweise vergessen hat, den Müll rauszubringen oder das Geld noch nicht überwiesen hat? Fehler sind doch menschlich. Und das ist auch nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Gott möchte, dass wir uns so oft einander vergeben, wie er es jeden Tag mit jedem Einzelnen von uns macht. So oft zu vergeben, heißt aber auch immer und immer und immer wieder innere Arbeit. Das ist sehr anstrengend und führt uns auch gern an unsere Grenzen. Aber in dem Moment können wir immer wieder auf Jesus selbst schauen, der mit seiner Vergebungsbitte auf den Lippen für uns sein Leben hingegeben hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil mir vergeben wird, weil ich von Gott eine Vergebung empfangen kann durch Jesus, die ich nicht verdient habe, kann ich einem Menschen vergeben, der es auch nicht verdient hätte. Wir lesen weiter. Als aber auch seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Gott sah, dass der Knecht sich seine Vergebung erschlichen hat, obwohl er sie nicht verdiente, weil er selbst nicht zu vergeben bereit war. Er hatte nicht begriffen, dass er durch seine Unbarmherzigkeit seine Barmherzigkeit verspielte, die ihm selbst zuteil wurde. Ich denke, wir sind oft in einer Situation, in der wir nicht bereit sind, einander zu vergeben. Manchmal sind die Motive verständlich für uns, aber manchmal ist es auch einfach nur der reinste Kindergarten. Freunde und Familie sind verstritten, weil der eine das gemacht hat und dann hat der andere das gesagt, dann hat der andere wieder das gesagt und der wieder das gemacht. Und am Ende pusht sich das so hoch und jeder versucht, den anderen bestmöglich zu meiden. Ich frage mich dann immer, ob es einen Grund gibt, sich nicht miteinander zu versöhnen oder dem anderen wenigstens zu vergeben. Vergebung kann auch einseitig geschehen. Ich kann jemanden vergeben, weil ich die Kraft dazu finde oder mich dazu durchringe, egal wie sich der andere verhält. Zum Versöhnen gehören immer zwei. Es ist ein Prozess, der zunächst voraussetzt, dass derjenige, der Unrecht begangen hat, seine Schuld eingesteht. Es wirkt zutiefst erlösend, wenn ich als Geschädigter empfinden darf, dass der andere jetzt versteht, dass ich unter seinem Verhalten gelitten habe. Da gibt es so eine Situation mit einem ehemaligen Kommiliton, wo genau das eingetreten ist. Wo mir Unrecht getan wurde und nach einer ganzen Zeit hat er es eingesehen und hat um Entschuldigung gebeten. Und es war wirklich sehr erlösend, weil ich verstanden habe, dass er verstanden hat, warum es mir so ging. Als zweiter Schritt des Versöhnens kann es mich und auch den anderen erleichtern, wenn ich verstehe, warum der andere so gehandelt hat und kann wieder beginnen, zwischen dem Menschen und seinen Taten zu unterscheiden. Auch so ging es mir. Ich habe verstanden, warum er solche Untat mit mir gemacht hat oder warum er so gehandelt hat, wie er es getan hat. Eine Beziehung oder auch eine Freundschaft funktioniert nicht ohne Vergebung. Desto länger du mit jemandem befreundet bist, desto mehr Fehler wurden begangen. Wie willst du eine gute Freundschaft führen, wenn du nicht bereit bist, die Fehler des anderen zu vergeben? Wir erinnern uns zurück an meine Geschichte. Ich war mit Lisa in einer ausweglosen Situation. Es gibt da so ein Buch, was ich mir vor ein paar Monaten gekauft habe. In Thalia, weil ich hatte Langeweile. Gelesen habe ich es noch nicht. Also die Hälfte, ja. Und durch das Buch bin ich auf den Autor gestoßen, Anselm Grün. Es ist so ein alter Mann, der ist ganz weise und den kann ich euch nochmal empfehlen. Und das dauert noch. Durch ihn wiederum habe ich realisiert, dass Vergeben nicht nachgeben bedeutet und dass der Akt der Vergebung 5 Schritte benötigt. Erstens, ich habe sehr lange den Schmerz verdrängt. Ich muss den Schmerz zulassen. Zweitens, mit dem Schmerz kommt die Wut. Lasst Wut zu. Das ist etwas, was ich nie mache. Wenn ich einen Konflikt habe, dann lasse ich die Wut nicht zu. Ich fresse es lieber in mich rein und bekomme so keine Distanz zu dem Thema, weil es sich immer und immer wieder auffühlt. Lasst Wut zu. Die Wut war die Kraft, mich von Lisa zu distanzieren und Abstand zu der ganzen Situation nehmen zu können. Ohne die Wut zuzulassen, kommt man einfach nicht weiter und nicht zum dritten Punkt. Ich habe mich gefragt, ob sie mich damit persönlich verletzen wollte oder ob sie ihre eigenen Verletzungen einfach nur weitergeben wollte. Diesen tiefen Schmerz, den sie erlitten hat. Ich konnte bis dato nicht realisieren, dass sie sich einfach nur selbst schützen wollte und deswegen auf Abstand gegangen ist. Dazu müsst ihr wissen, dass sie nach dem Abitur ihr Studium sehr weit weg begonnen hat und dementsprechend durch uns noch hier Kontakt gehabt hätte in diese Umgebung, wo halt dieser ganze Mist passiert ist. Und deswegen wollte sie sich sehr wahrscheinlich einfach schützen und hat den Kontakt abgebrochen. Und das zu verstehen, war sehr gut für mich, weil ich so verstanden habe, dass es nicht an mir lag, sondern einfach an ihr und dem, was passiert ist. Viertens, Vergebung. Ich befreie mich von der negativen Energie, die in mir ist, und befreie mich von der Macht des anderen. Wenn ich nicht vergeben kann, bin ich noch an ihn gebunden. Meine Gedanken kreisen immer wieder um die Person. Und so war es auch bei mir die letzten 2 Jahre. Vergebung heißt aber nicht, jemanden um den Hals zu fallen. Vergeben heißt weggeben. Und der 5. Punkt, das sagt Anselm immer sehr gerne, die Wunden in Perlen verwandeln. Ja, Lisa hat mich sehr stark verletzt und das hat mich aber auf den Weg gebracht, dass ich andere besser verstehen kann. Ich kann mich viel besser in die Situation anderer hineinversetzen und ihnen dadurch helfen. Ich kann bessere Freundschaften führen, die auch nach schweren Zeiten noch immer anhalten und hoffentlich niemals zu Ende gehen. Schlussendlich habe ich immer noch keinen Kontakt zu Lisa, aber den brauche ich auch nicht, um ihr vergeben zu können. Wir müssen lernen zu vergeben. Das ist sehr anstrengend und kostet enorm viel Kraft. Dabei ist es aber immer gut, einen Blick auf Gott zu werfen und uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat und auch immer noch tut. Er vergibt uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Sündigern. Mit diesem Gedanken sollte uns das Vergeben ein klein wenig leichter fallen. Amen. Ich habe noch ein paar. Danke. Danke. Ich habe noch ein paar Kleingruppenfragen vorbereitet. Die habe ich auch. Perfekt. Erstens, wem habt ihr zuletzt vergeben? Na, das dürfte eine einfache Frage sein. Wann hast du das letzte Mal Vergebung erfahren? Wie fühlte es sich an, Vergebung zu erhalten? Warum ist es wichtig, zu vergeben und Vergebung von anderen zu erhalten? Und denk zusammen über folgende Aussage nach. Wenn dich jemand verletzt und er bittet dich um Verzeihung, dann vergib ihm seinetwillen. Bittet er dich nicht um Verzeihung, vergib ihm um deinetwillen.